Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Im April hat Maren Kreumann ihren 4. Grimme-Preis bekommen. Für die jüngste Folge der Satire-Sendung, die ihren Namen trägt. Der Titel der Folge: Ist die noch gut? Wir begleiten Kreumann backstage in der Stunde vor einer Gala zu ihrem 30-jährigen TV-Jubiläum. Sie hört zufällig mit, wie ihre Agentin und die Macherinnen der Sendung darüber diskutieren, dass der Star des Abends sich doch auch langsam mal vom Bildschirm verabschieden könnte. Kreumann zieht sich mit einer Flasche Sekt auf die Kellertreppe zurück und spricht dort mit ihrer 30 Jahre jüngeren Kollegin Katrin Bauerfeind.
Wusstest du, dass die mich hier ausmustern wollen?
Nee, aber ich habe schon sowas geahnt. Jubiläumssendungen, TV-Galas, Lebenswerkpreise. Das ist sowas wie Sterbehilfe mit Sektempfang.
Autsch, Lebenswerkpreise. Den hatte Kreumann bei Grimme 2 Jahre zuvor bekommen, 2023. Die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes. Und gerade ist noch einer dazu gekommen. Am 2. Juli gab die Jury des Robert-Geisendörfer-Preises, also des wichtigsten evangelischen Medienpreises, bekannt, dass Maren Kreumann auch dort dieses Jahr den Sonderpreis bekommt. Damit haben beide Häuser hinter diesem Podcast Maren Kreumann geehrt. Die Preise sind natürlich schrecklich verdient. Die inzwischen 76-jährige Maren Kreumann gehört spätestens seit den 90er Jahren zu den festen Größen des deutschen Fernsehens. Im ernsten Schauspielfach, aber vor allem im Bereich Kabarett und Satire. Mit Nachtschwester Kreumann war sie von 1993 bis 1997 die erste Frau im deutschen Fernsehen, die ihre eigene Satiresendung hatte. Sie ist bekannt für Tabubrüche und beißende Selbstironie. Und sie denkt eben auch nicht daran aufzuhören, wie der am Anfang erwähnte Grimme-Preis aus diesem Jahr ja beweist. Kreumann, ihre seit 2017 laufende Sketchshow, kehrt im August mit 4 neuen Folgen zurück. Wie das ist, ständig auf sein Leben zurückzublicken, wenn man eigentlich noch mittendrin steckt, darüber spreche ich gleich mit Maren Kreumann im Interview. Und weil wir ja ein Medienpodcast sind, wollte ich natürlich auch von ihr wissen, inwiefern sie sich als Medienkritikerin sieht. Ihren Blick auf Reality-TV fand ich sehr interessant. Und sie erzählt, warum ihr Podcast War's das? Von der ARD nicht fortgesetzt wurde. In meiner Medienkritik nach dem Interview, der Podcast Gabalier hinter der Lederhose vom Bayerischen Rundfunk. Und ein kleiner Hinweis noch, bei der Aufnahme mit Maren Kreumann kam es leider zu ein paar technischen Schwierigkeiten, deswegen mussten wir unser Interview am Ende übers Telefon führen. Also hört lieber hin, was sie sagt und nicht so sehr auf die Soundqualität. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Maren Kreumann, willkommen bei Läuft.
Danke, Herr Matzkeit. Ich freue mich drauf, was wir jetzt gleich besprechen.
Wie ist das, wenn man jetzt regelmäßig besondere Ehrungen für sein Lebenswerk erhält, obwohl man noch die ganze Zeit am Arbeiten ist eigentlich?
Naja, regelmäßig ist es ja nicht. Es ist immer wieder neu unerwartet. Und das ist natürlich das Schöne. Wenn ich irgendwie es drauf abgesehen hätte, wäre das lang nicht so schön, diese Preise zu kriegen. Sondern es kommt einer nach dem anderen überraschend und es ist toll. Und wenn man dann noch arbeitet, ist es ja noch schöner. Sonst wäre ja so ein Preis sowas wie eine Begleitung ins Grab schon, wenn die sagen würden, naja, bevor sie jetzt ins Grab sind, geben wir nochmal das mit oder so. Sondern mitten in der vitalsten Phasen meines Lebens kriege ich schönste Preise. Das ist einfach nur großartig.
Sie sind ja bekannt für Ihre Gesellschaftskritik in Ihren Sendungen und Bühnenprogrammen und überhaupt. Inwieweit sehen Sie sich denn auch als Medienkritikerin?
Naja, das gehört dazu. Also zu dem Leben, was ich beobachte, gehört natürlich auch die Medienwelt, die ich natürlich, soweit ich kann, ich komme nicht mit allem nach, aber so doch wahrnehme. Und da fällt mir dann natürlich, also von Anfang an fiel mir auf, wie werden Frauen dargestellt im Fernsehen zum Beispiel oder auch in Hörspielen. Ich habe ja viel Hörfunk gemacht, da ist es aber nicht so krass. Es ist schon in den Bildmedien besonders schlimm mit der Frauendarstellung. So, das ist natürlich, gehört zu meinem kritischen Ansatz dazu.
Ja, ich habe nachgeschaut, Sie hatten ja schon in Nachtschwester Kreumann zum Beispiel Damenbindenwerbung aufs Korn genommen oder auch Talkshows. Gibt es denn noch andere Sachen, die Ihnen besonders gegen den Strich gehen?
Naja, ich habe auch gegen Lifting einen Sketch gemacht, sodass das befremdet mich immer noch, dass es jetzt so normal ist, dass Frauen sich bearbeiten müssen, wenn sie irgendwie mit Anstand altern wollen. Die scheinen das zu glauben, dass sie das müssen. Das finde ich sehr schade. Das würde ich jetzt nicht mehr als Sketch machen. Das geht irgendwie dann in die falsche Richtung. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass das Bodyshaming ist, wenn ich Kritik daran übe, dass manche Frauen eben auch in unserer Branche ist das ja so ein wahnsinniger Druck. Und je schöner man früher war, desto größer ist der Druck, irgendwie im Alter auch so zu bleiben. Nehmen Sie Jane Fonda, um jetzt nicht eine heimische Darstellerin, Kollegin erwähnen zu müssen. Die war natürlich immer die Sexbombe und die attraktive Person. Und der fällt es sehr, sehr schwer, mit Falten zu altern. Und das gilt natürlich für sehr viele. Und sie selber, das ist ja eine sehr politische Frau, die reflektiert es und die sagt dann irgendwie auf Social Media, hat sie mal gesagt, ja, ich wäre auch gern so charakterfest wie meine Freundin und Kollegin Vanessa Redgrave, die sich nicht hat liften lassen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich mache es jetzt so lange, bis ich sterbe. So, das ist natürlich eigentlich ein Sketch für sich, aber den hat sie selber schon geliefert.
Immerhin, Jane Fonda musste nicht, wie in ihrer Folge Ist die noch gut, ins Kellergeschoss und Haferflockenwerbung machen, sondern macht ja nach wie vor großartige Sachen. Also zuletzt zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob Sie diese Serie Grace and Frankie kennen.
Natürlich, ich habe Dinge gespielt, für die diese Serie die Inspiration war. Die Konstellation der beiden Frauen. Natürlich, Gabi, das ist großartig. Mit der ebenfalls großartigen Lily Tomlin, die da erstmal richtig rauskam.
In der neuen Staffel von Kräumann gibt es ja so eine Rahmenhandlung, die Road to Reality, wo Sie Reality-Star werden wollen. Wie finden Sie denn Reality oder was wollten Sie da aufs Korn nehmen?
Also Reality hat mich bis jetzt nicht besonders stark angezogen. Ich habe aber zum Beispiel Dschungelcamp relativ früh geguckt, weil mein Freund und Kollege Dirk Bach das moderiert hat. Und dann fiel mir damals schon auf, dass da Menschen vorkommen, die sonst nicht im Fernsehen zu sehen sind. Und das fand ich ziemlich aufgeschlossen bei diesem Format. Da war zum Beispiel eine Transfrau drin. Er hat natürlich Dirk als LGBT-Aktivist dafür gesorgt, dass zum Beispiel eine Transperson da mit dabei war. Und die hat irgendwie, durfte eine Stunde lang über ihren Weg sprechen. Weil da Zeit ist, in diesem Format ist ja Zeit für alle Auseinandersetzung, für Selbstdarstellung und so. Das wäre auf keinem anderen Sendeplatz möglich gewesen. Und das fand ich bemerkenswert, dass da Dinge passieren, die sonst nicht im Fernsehen passieren. Und es hat ja eine ganz große Reichweite und wird sehr, sehr viel geguckt. Also das gibt einem ja schon zu denken. Wir reden immer davon, dass wir in Bubbles leben und jeder nur in seiner Bubble verkehrt, auch medial, auch von der Wahrnehmung her. Und das scheint ein Format zu sein, das sozusagen bubbleübergreifend ist. Es mag uns nicht gefallen, weil da unsere, ich sage jetzt mal intellektuellen Bubble, die bildungsbürgerliche Bubble, nicht so ein großer Teil davon ist. Aber es erreicht sehr, sehr viele Leute. Und das ist etwas, was mich natürlich interessiert.
Das heißt, Sie würden das auch machen, wenn man Sie fragen würde?
Ich habe ja bei Mars Singer mitgebracht, das ist zwar nicht Reality, aber es lappt doch ein bisschen, also es ist sehr privatfernsehmäßig. Ich wollte das ausprobieren. Es war ein Abenteuer, es war eine tolle Erfahrung und ich habe auch würdigen können, was man da können muss. Denn es ist nicht so, dass man nichts können muss bei Reality, sondern man muss einfach nur was ganz anderes können als Schauspielerin. Man muss sich selber darstellen, man muss sich zur Marke machen, man muss auch bereit sein, sich konsumieren zu lassen. Das sind wir eigentlich als Schauspielerin nicht. Wir SchauspielerInnen, muss ich sagen, Männer und Frauen. Wir betonen ja immer, dass das eine Rolle ist und dass das nicht wir selber sind, wobei oft JournalistInnen einen so darauf drängen wollen, was ist denn das Gemeinsame zwischen der Privatperson und der Rolle, die sie spielen? So, das ist immer eine beliebte Frage. Wir kämpfen immer dagegen, wir wehren uns dagegen. Und hier bei Reality haben wir eine Aufgabenstellung, die völlig anders ist, nämlich man soll möglichst nur sich man selber sein. Und das ist auch etwas, das kann man besser oder schlechter. Es gibt welche, die das sehr perfekt können und manchmal beneiden auch, habe ich auch schon erlebt, wir Schauspieler, diese Reality-Stars, weil die eben so dieses Zauberwort authentisch, das haben wir verinnerlicht. Die können das, dass sie ganz nah bei sich sind und dann glaubhaft werden. Und ich glaube, das ist ein Teil des Erfolges. Die können ja auch scheitern. Das sind alles Wettbewerber. Das heißt, es ist von vornherein ausgemacht, dass sehr viele da scheitern und nur einer kann gewinnen. Und das möchte man vielleicht gerne sehen oder das möchten viele Leute sehen, dass nicht nur alles toll ist, sondern man sieht das, was einem selber passiert, dass man nämlich nicht so erfolgreich ist, dass man manchmal nicht weiß, wie es weitergeht und dass man doof ist, dass man peinlich ist. Das kommt ja sonst nicht vor im Fernsehen. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Leute anzieht, auch bei Reality TV.
Die Natascha Ochsenknecht-Figur wirft Ihnen ja in dem Sketch vor, dass Ihr öffentlich-rechtliches Mindset Ihnen eher im Weg stehen würde.
Ja, bin ich preschig genug.
Wie würden Sie das denn definieren, das öffentlich-rechtliche Mindset?
Na, mit Haltung und mit Reflexion und mit analytischem Rangehen so. Das, was ich ja eigentlich wirklich sehr schätze. Das, was heißt eigentlich? Ich schätze es sehr. So, das kann aber hinderlich sein, wenn man so ein trash-affines Format hat. Dann darf man nicht zimperlich sein. Man muss alles fallen lassen. Es ist auch politisch inkorrekt. So, alle Einschränkungen oder alle, sagen wir mal, alle Definitionen, die wir uns geben, die müssen wir vergessen. Nicht alle, aber wir müssen sie phasenweise vergessen. Weil das Spontane ja, das eigentlich das Nicht-Reflektierte gewünscht ist.
Wie entstehen denn eigentlich diese Kräumann-Folgen? Weil mir ist aufgefallen im Abspann, Sie stehen ja nicht als Autorin dabei. Wie läuft das? Welchen Input geben Sie? Sagen Sie, ich würde gerne sowas mal ausprobieren und dann setzt sich Ihr Team hin? Oder wie läuft das?
Ich bin Teil des Writers Rooms. Wir treffen uns, da sind dann, weiß ich, 10 Leute oder so und da kommen die RedakteurInnen, kommen manchmal dazu. Wir haben eine Producerin, die das alles in der Hand hat. Das war hier Mayra Inselmann, die super ist. Und wir haben dann eine Person, die Headwriter-Funktion hat, das war Jana Fischer, das war früher Sebastian Koller, hier auch zum Teil noch Sebastian Koller dabei. So, und diese Ansammlung von Menschen macht Stormings, macht Brainstorming. Wir haben uns eine Woche genommen, wo wir gestormt haben, wo ich meine Sachen reingebe. Natürlich ist klar, dass es von mir ausgeht, dass meine Haltung, meine Themen da verhandelt werden. Also das, was meine klassischen Themen sind, die zum Teil schon bei Nachtschwester Krömer meine Themen waren. Also Feminismus, LGBT, IQ, so, also arm und reich. Also einfach das, was mein politisches Spektrum ist. Und es gibt ja inzwischen sowas wie ein Krömer-Style so ein bisschen. Das heißt, die Leute, die sich als SchreiberInnen bewerben oder die wir ansprechen, die wissen, worum es geht und haben Lust darauf. Und dann stormen wir und dann kommt auch manchmal sehr konkretes Input. Manchmal habe ich auch eine Idee, natürlich für Sketche, manchmal auch für Dialoge. Ich lasse mich da nicht dann hinschreiben, nur weil ich da Texte reingegeben habe oder so. Aber ich finde, dann die Credits fürs Schreiben sollen die haben, die Entwürfe schreiben. Aber natürlich geht das stark von mir aus, um mich rum und geht dann ja auch wieder, jeder Entwurf geht durch meine Hände wieder, weil ich es ja spiele. Es ist ein sehr kollektives Vorgehen und ich bin total froh, dass wir so viele tolle Schreibende haben, weil ich bin ja auch Executive Producer. Ich nehme eigentlich alles ab, es geht, kommt alles bei mir nochmal vorbei. Und da habe ich ja auch sehr viele verschiedene Funktionen im Laufe der Produktion so einer Sendung. Also ich bin ziemlich gefragt, auch beim Casting, da haben wir eine tolle junge Kollegin. Ich bin die alte Kollegin, die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler als Kollegen zum Teil kennt. Das ist auch wichtig und wir sind zusammen ein super Team. Und das Casting wird ja allgemein unterschätzt. Man denkt, das ist irgendwie separat. Casting, die Besetzung, hat inhaltliche Züge manchmal. Das ist geradezu auch eine Art von Autorschaft, wie man besetzt. Also wenn man überlegt bei einem Sketch, die Tatsache, dass sich jemand eine POC besetzt, eine Person of Color da besetze, kann den Sketch völlig verändern. Oder es gibt eine große Wichtigkeit bei uns beim Casting, auch weil von Anfang an ich nicht wollte, dass es so eine Comedy, so eine klassische Comedy-Sendung wird, wo man die, ich sag jetzt mal, üblichen Comedy-Gesichter sieht, die lustig sind und dann machen die einfach andere Texte. Bei mir, bei uns, bei Krömer soll man schon am Cast, an der Besetzung merken, das ist nicht eine klassische Comedy, so wie Stand-Up-Comedy, so mit der üblichen Art von Komik, sondern man sieht an der Besetzung, sind oft Schauspieler oder Leute, die auch nicht so bekannt sind, die andere Dinge machen. Man sieht daran, dass es uns um eine andere Art von Komik geht.
Beobachten Sie, also das klang jetzt gerade schon so durch, würde ich sagen, Sie beobachten also schon die Karrieren auch anderer Frauen im Kabarett, im Comedy, in der komischen Schauspielerei, sage ich mal. Sie brauchen zwar ja jetzt noch keine Nachfolge, aber wie beurteilen Sie denn die Szene?
Na, es gibt viel mehr lustige Frauen jetzt, also einfach in jeder Richtung, also auch so ein Genre, was ich nicht so, weiß nicht, Cindy aus Marzahn oder so, das ist ja nicht so meine Richtung, aber ich finde es toll, dass es sie gibt. Natürlich muss es das ganze Spektrum geben. Und es gibt viel mehr tolle Frauen. Immer noch nicht genug. Aber man sieht, also es kann einfach keiner mehr sagen, Frauen sind nicht komisch. Als ich anfing mit der ersten Sendung wurde, das war ein Satz, den konnte man unwidersprochen, konnten Männer den in einer Talkshow sagen. Wir Frauen sind ja nicht komisch. So, das ist doch, da ist doch das Gegenteil bewiesen. Und jemand zum Beispiel wie Hazel Brugger jetzt das gemacht hat mit dem Eurovision Song Contest. Ich liebe ja Hazel seit langem, aber das ist wirklich ein ganz großes Talent und Gott sei Dank, das ist ja eine Schlaue. Die ist so differenziert, die ist witzig, die hat eine Selbstdistanz. So, also nur als Beispiel. Es gibt zum Beispiel Barbara Schöneberger als Moderatorin, die ist keine Kabarettistin, aber sie ist eine unglaublich schlagfertige, souveräne Moderatorin, die grenzt eigentlich oft ans Kabarett. So, das haben wir, das hatten wir vor 20 Jahren noch nicht. Oder es wurde nicht für möglich gehalten, dass eine Frau am Samstagabend die große Show moderiert. Das sind alles schon Dinge, die mich fröhlicher stimmen, aber ich denke auch, es muss noch viel passieren. Vor allem jetzt zum Beispiel in meinem Alter gibt es ja nicht so viele im Fernsehen, haben sie nicht rangelassen.
Ja, woran liegt das? Liegt das an diesem alten Grundsatz, dass es immer nur eine geben kann bei Frauen?
Das hat Karin Kebekus mal herausgearbeitet, diesen Gedanken. Aber es liegt, also was mein Alter angeht, darin, dass sie schon, als sie jung waren, nicht eingesetzt wurden. Also wenn du als alte Person eine Sendung haben musst, musst du ja irgendwie was vorweisen. Das heißt, du musst früher angefangen haben. Als ich angefangen habe, gab es irgendwie Lisa Fitz, die Misfits, Sissi Perlinger oder so. Gerburg Jahnke macht ja heute weiter. Das ist auch super. Die waren ja großartig. Die hat ja lange die Sendung Ladies Night gehabt, eine ganz wichtige Sendung übrigens, für das, dass Frauen sich zeigen konnten. Dass einfach, die waren nicht alle brillant, die da auftraten, aber das war ganz, ganz wichtig, dass einfach Frauen ihr Ding machen konnten in dieser Sendung. Und da wir damals nicht, ich war ja die Erste, die gelassen wurde, die vor die Kamera gelassen wurde mit eigenen Texten auch, da war ich die Einzige und deswegen sind jetzt auch nicht so viele in meinem Alter da. Das ist ein großes Manko. Und ich hoffe, dass ich dafür sorge, dass das einfach eine Normalität hat, eben dass witzige Frauen vor die Kamera kommen und dass man auch sieht, dass es Erfolg hat. Gut, es ist nicht Mainstream, was wir machen. Es ist sehr spät am Abend und jetzt in der kommenden Staffel, jetzt sind wir ja, haben wir ja für die Mediathek direkt produziert. Aber das ist vielleicht ja auch gut. Da kommt noch ein anderes Publikum dazu, das Jüngere. Was wir auch sowieso als Paralleluniversum ja auch haben. Natürlich sind wir auf YouTube, auf Instagram und so weiter. Die einzelnen Sketche werden rumgeschickt. Wir haben ein Parallelleben im Internet. Und das ist auch ein Teil des Erfolges von Krömer, dass wir eben nicht nur bei der ARD sind, kurz vor Mitternacht.
Sie haben ja vor 3 Jahren auch mal einen Podcast gemacht. Da haben Sie andere Frauen über 50 interviewt. Der hieß War's das? Mögen Sie das Medium Podcast eigentlich?
Das mag ich sehr, ja. Also ich höre gar nicht so viel, ich kann gar nicht so viel nachkommen, wie ich hören will oder wahrnehmen will. Das muss ich leider dazu sagen. Ich bin nicht die allround informierte Person, weil es mich total überfordert. Aber das Medium mag ich, weil ich sowieso Hörfunk mag, weil ich ja vom Hörfunk auch komme. Also Hörfunk habe ich ja längst gemacht, bevor ich Fernsehen gemacht habe.
Was ich bei Ihrem Podcast interessant finde, ist, es gibt so ein ähnliches Format auch in den USA. Julia Louis-Dreyfus, ja auch eine großartige, komische Frau, hat so ein Format, das heißt Wiser Than Me, wo sie auch ältere Frauen interviewt und sie nach Lebensratschlägen fragt sozusagen.
Ja, wir wollten ja auch diesen Podcast weitermachen, diesen War's das, weil das waren großartige Gesprächspartnerinnen eben. Und dann haben wir uns beworben, da gab es eine Kommission innerhalb der ARD, die über diese Podcasts entscheidet, welche gemacht werden, welche nicht. Und es waren 12 wurden durchgewinkt und wir waren, glaube ich, auf Platz 11. Jedenfalls, wir waren dabei. Und dann hat aber der Vorsitzende der Kommission sein Veto eingelegt, dass wir weitermachen dürfen, weil die Zielgruppe zu alt sei. Ich meine, es war ja der Witz, dass ich alte Frauen interviewe. Das war, fand ich, ein Eigentor, was sie da gemacht haben. Aber ja, nun so war es. Wir dürfen es nur nicht weitermachen.
Hat Ihnen auch schon mal jemand so einen regelmäßigen Gesprächspodcast angeboten, zum Beispiel mit einer jüngeren Frau gemeinsam, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft?
Es gab schon Überlegungen, wurde schon mal jetzt neulich auch wieder was gefragt, das dann aber auch wieder abgestorben, das Interesse. Also das wäre ein tolles, das wäre eigentlich was Gutes für mich, ja. Würde mich interessieren. Also das Medium Hören finde ich einfach total wichtig und das gehört zu mir. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich werde mit dem Hörfunk einfach alt. Das wird was sein, was ich immer machen kann. Und dann kam das Fernsehen dazu, überraschend. Aber Hörfunk liebe ich. Das ist ja Ja, Kino für den Kopf, Hörspiel auch und so. Hörspiel, aber auch Podcast finde ich toll.
Sie sind in so vielen verschiedenen Medien unterwegs. Sie sind ja auch immer noch auf Bühnen unterwegs. Sie schauspielern teilweise auch in ernsthaften Filmen, nicht nur in komischen Filmen. Sie machen ihre Sendung. Radio haben wir gerade angesprochen. Wie teilen Sie sich denn da die Zeit ein zwischen den verschiedenen Medien und Bühnen?
Ja, es wurde so ein bisschen viel mit dem Parallelarbeiten. Das musste ich jetzt ein bisschen einschränken, muss ich zugeben. Also ich hatte zum Beispiel Situationen, wo ich gedreht habe, 5 Tage die Woche, Montag bis Freitag. Und dann war am Samstag, Sonntag, war ich mit der Band im Tourbus unterwegs auf Tournee. Und das wurde ein bisschen viel, weil ich ja da 2,5 Stunden auf der Bühne stehe, die nicht nur die Liedtexte können muss, sondern meine ganzen, wie spontan wirken sollen, dann Texte und Sketche dazwischen mache. Das war dann so ein bisschen anstrengend und dann wenig Schlaf. Und da muss ich so ein bisschen entzerren. Wir versuchen jetzt die Bühnenauftritte so ein bisschen zusammenzufassen und nicht in die Zeit zu legen, wo ich auch drehe. Das war zu viel. Aber so Hörfunk mache ich ja eigentlich immer noch, wenn ich gefragt, also in den Zeiten zwischendrin. Und dann habe ich mich ja zum Beispiel in Lesungen, Literaturlesungen, ich bin ja Literaturwissenschaftlerin, Ausgebildete, das mache ich natürlich wahnsinnig gerne, das möchte ich auch gerne machen, das gehört wirklich zu mir, das ist ja mein Fach und meine Liebe, die Literatur, also so, da bin ich auch froh, dass ich das noch habe als Gegenstück, als Ergänzung zu dem, was ich sonst auf Bühnen und vor Kameras mache.
Gibt es denn trotzdem noch andere Medien, die Sie gerne noch ausprobieren würden? Hätten Sie zum Beispiel noch Lust, ein TikTok-Star zu werden oder so?
Also TikTok rezipiere ich bis jetzt nicht. Ich habe schon Mühe mit Instagram. Ich muss das auch immer reduzieren. Ich nehme das schon wahr. Ich mache das ja auch. Aber ich merke, wenn ich da mal reingucke, das macht mir so ein Gefühl, als ob ich zu viel Marshmallows gegessen habe. Das tut mir nicht richtig gut. Das ist sozusagen, wenn ich meine gedankenfreie Zeit habe, kann ich da durchscrollen, aber sonst. Und TikTok ist ja wahrscheinlich noch schlimmer. Also ich muss das begrenzen. Die ganze Social Media ist für mich neu. Ich empfinde es so, das ist mir widerfahren. So, ohne dass ich großen Ehrgeiz dann darin hatte. Aber natürlich mache ich das weiter, weil das kann ich natürlich gut für meine Auftritte werben und für die Sendung von mir, die kommt. Das ist natürlich großartig. Und ich entwickle auch ein gewisses Gespür dafür, was gut ankommt. Das ist nicht schlecht. Aber ins TikTok finde ich, glaube ich, zu extrem. Aber andererseits ist es ein Medium, was wahnsinnig viel bewirbt. Wir wissen ja politisch, die Rechten haben über TikTok, die AfD hat über TikTok Großteil ihrer Anhänger bei den jungen Leuten generiert. Das ist natürlich etwas, was ich eigentlich im Blick haben müsste. Vielleicht schaffe ich es noch.
Dann danke ich Ihnen jetzt auf jeden Fall für Ihre Zeit. Vielen Dank, Maren Kreumann.
Sehr gerne, Herr Matzkeit. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss.
Die 4 neuen Folgen von Kreumann stehen ab 22. August in der ARD Mediathek. Nachts werden sie auch im linearen Programm versendet. Ich meine natürlich gesendet. Und das Thema Altersdiskriminierung hatten wir übrigens auch schon mal hier im Podcast. In Folge 5, vor über 2 Jahren, war Silke Burmeester hier zu Gast und hat ihre Initiative Let's Change the Picture vorgestellt. Hat nichts an Aktualität verloren. Hört mal rein. Bei Gabalier hinter der Lederhose, einem neuen Podcast der VolontärInnen des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem BR Story Team, wird von Anfang an angekündigt, warum es sich lohnt, dran zu bleiben. In der 4. und letzten Folge wird es ein ausführliches Interview mit dem Namensgeber des Podcasts geben, heißt es. Mit dem volkstümlichen Schlagersänger Andreas Gabalier aus Österreich, der immer wieder mit Aussagen, Liedtexten und Bildern aufgefallen ist, die sich rechtspopulistisch auslegen lassen. Ein starkes Versprechen. Hier wird nicht nur über jemanden berichtet, sondern auch mit ihm gesprochen. Eigentlich ärgerlich, dass der Podcast dann trotzdem so klassisch bis formelhaft beginnt.
Es ist 2016. Ich bin auf dem Weg nach Pfaffenhofen an der Ilm, zur bayerischen Kartoffelkönigin. In meinem Dreier-BMW läuft, wie so oft, Andreas Gabalier.
Eine Szene aus der Vergangenheit. Host Carrie Krämer beschreibt ihren persönlichen Bezug zum Thema. Dann die Nacherzählung eines Ereignisses, das als typisch für die These des Podcasts stehen kann. Gabalier, der millionenfach verkaufte Popstar, provoziert immer wieder mit unnötigen Statements, in denen er sich selbst als Opfer des linken Zeitgeistes inszeniert. Klassisches rechtes Playbook also. Wie 2015 bei den Amadeus Austrian Music Awards.
Man hat's nicht leicht auf der Welt, wenn man als Mandel noch auf ein Weiberl steht.
Anschließend das Aufblättern seiner Karriere, der Blick in die Kindheit und Jugend, ein Gespräch mit einem Fan. Wahrscheinlich muss diese Basisarbeit sein. Ob sie aber immer am Anfang stehen muss? Ab Folge 2 nämlich wird der Gabalier-Podcast immer besser. Krämer und ihr Team beschreiben die Aufmerksamkeitsmechanismen, die der Sänger regelmäßig bedient. Sie sprechen mit österreichischen Zeitungschefs, die seine Person sehr gut einordnen, auch anhand von bemerkenswert persönlichen Geschichten. Und das Interview in Folge 4 ist dann nicht nur die Belohnung für das bis dahin zusammengetragene Wissen. Es ist auch ein sehr reflektiertes Stück medialer Selbstbeobachtung. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Denn was zwischen den Zeilen deutlich wird, hätten die AutorInnen in ihrem Fazit ruhig explizit machen können. Ja, es ist wichtig, miteinander und nicht nur übereinander zu sprechen, aber an Menschen wie Andreas Gabalier, die unpolitische Entertainer sein wollen, obwohl sie es ganz klar nicht sind, perlen auch lange kritische Interviews letztendlich einfach ab. Gabalier, hinter der Lederhose, ist seit 17. Juli in der ARD-Audiothek abrufbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und hey, abonniert Läuft doch einfach, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Kresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.